3, 2, 1.
The People Equation, der Podcast über alles, was wirklich wichtig ist bei Leadership, Recruiting und Karriere. Mit Paul Taaf, Jens Arzleben und Michael Hetschwin. Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Podcast The People Equation. Heute sprechen wir über ein Thema, das unsere beiden heutigen Gäste als versteckte Pandemie bezeichnen. Die rekordhohen krankheitsbedingten Fehlzeiten in unseren Unternehmen. Und in der Tat sind die Fehlzeiten so hoch wie noch nie und sogar noch höher als während der zahlreichen Corona-Wellen. Die Krankheitswelle hat zwei Ursachen. Zum einen sind das Atemwegserkrankungen, zum anderen stressbedingte Erkrankungen, allen voran psychische Beschwerden und Muskel- oder Rückenprobleme. Die Schäden dieser versteckten Pandemie sind krass. Ökonomen haben ausgerechnet, dass unsere Wirtschaft bei einer normalen Entwicklung der Krankheitstage im letzten Jahr nicht um 0,3% geschrumpft, sondern um bis zu 0,5% gewachsen wäre. Insgesamt wurden in Deutschland krankheitsbedingt über 160 Millionen Arbeitstage nicht geleistet. Unsere beiden heutigen Stargäste haben es sich zu ihrer Mission gemacht, diese stille Pandemie zu bekämpfen und die stressbedingten Ausfallzeiten in Unternehmen deutlich zu senken. Wie sie das tun und wie konkret das Unternehmen nutzen könnte, aber auch an welche Grenzen sie dabei stoßen, darüber wollen wir uns heute austauschen. Ich begrüße unsere beiden heutigen Stargäste Florian Wolf und Johannes Erhardt.
Hallo zusammen.
Und natürlich begrüße ich auch meinen idealen Co-Host für das Thema Körperperformance, der agilste und laufstärkste Ire seit dem legendären Fußball-Blut und Roy Keane. Hallo, Paul Taaf.
Danke für dieses Kompliment, mein Freund.
Gern geschehen. Netter wird's jetzt nicht mehr. Ab jetzt kommen die fiesen Fragen auch für dich. Erst einmal kurz zu unseren beiden heutigen Experten. Johannes ist Gründer der Firma BlueQuist, einer B2B-Plattform für digitales betriebliches Gesundheitsmanagement. Johannes' Team arbeitet mit Unternehmenskunden daran, die Gesundheit der Belegschaft zu verbessern und die Fehlzeiten zu senken. Und darunter sind bekannte Firmen wie zum Beispiel Campari. Unser zweiter Stargast Florian Wolf ist ein echter Veteran auf dem Feld des datengestützten Gesundheitsmanagements. Seit rund 20 Jahren engagiert er sich mit seiner Firma Your Prevention für die systematische Erfassung von Gesundheitsdaten. In der Vergangenheit vornehmlich mit Fokus auf die Arbeit von Coaches und Therapeuten, aber jetzt ist er eine Partnerschaft mit Johannes eingegangen, um die Systeme von Your Prevention auch bei Unternehmenskunden auszurollen. Und das ist der Anlass für unseren heutigen Podcast. Johannes, wir haben gerade die horrende Zahl von 160 Millionen entgangenen Arbeitstagen erwähnt. Eine deutlich zweistellige Anteil davon geht auf stressbedingte Erkrankungen zurück. Was passiert da draußen gerade?
Es ist für viele eine stille Pandemie, ja. Da draußen Executives, Mitarbeitende, aber viele wissen auch schon darüber Bescheid. Das heißt, dieses Thema Gesundheit und Gesundheitsfehlzeiten und die Problematik, die daraus hervorgehen, wurde ja selbst schon von höchsten Kreisen aus der WHO als ein großes, beziehungsweise das größte Thema sogar global definiert in den letzten Jahren, als das Thema Nummer eins, das eigentlich die Menschheit lösen muss, nämlich Gesundheitsoptimierung und Stressbekämpfung. Das heißt, was da draußen passiert, ist eigentlich eine, und ich würde es gerne auch im Nachgang direkt an Florian weitergeben, weil Florian, du bist ja auch eher hier der Gesundheitsexperte, während ich der Digitalexperte bin mit unserer People Analytics Plattform, die unter anderem auch Gesundheit eben mit unterstützt in starken Partnerschaften, kann man einfach sehen, dass das Thema super prävalent ist bei unseren Kunden. Wir erheben mit der Plattform Metrics zu vielen Themen, Performance, Persönlichkeit, Gesundheit eben auch, weil wir eben einfach einen sehr ganzheitlichen Ansatz für Personalentwicklung und Verbesserung, Unterstützung erfahren wollen mit unserem System und vor 4 Jahren gesehen haben, dass da draußen diese ganzheitliche, holistische Sicht einfach ganz wenig und kaum gelebt wird in Unternehmen. Es gibt siloartige Ansätze, um einzelne Themen zu wirklich lösen. Aber wenn ich jetzt eine Führungskraft bin, ein Manager, eine Managerin bin, die eine gesamtheitliche Sicht auf mein Unternehmen haben möchte und auch genau wissen möchte, menschenzentriert, wo kann ich jetzt unterstützen, dann gibt es da relativ wenig. Und das, was es gibt, sind eher administrative oder andere aggregierte Daten aus verschiedenen Quellen, die aber nicht die primäre Aussage herbeiführen. Und da sehen wir immer mehr Bedarf und Pain im Markt, das ändern zu wollen. Und Gesundheit ist für uns ein ganz wichtiges Thema, weil wir eben den direkten Zusammenhang sehen mit KPIs wie Mitarbeiter Retention, also wie lange bleiben Mitarbeiter im Unternehmen, Performance und Motivation. Und ich glaube, jede Führungskraft kann ja von sich behaupten, dass es in ihrem Interesse sein sollte, diese Themen zu fördern. Und da haben wir uns eben dann mit Florian zusammengetan, um eben in dem Feld auch wirklich gut aufgestellt zu sein.
Noch eine Frage daran ergänzen, Florian, dass du vielleicht auch gleich mal sagst, diese Your Prevention-Lösung, wo greift die eigentlich an und wie funktioniert die genau, mit der ihr jetzt versucht, die Corporate-Welt aufzurollen?
Sehr gerne. Und Michael, erstmal ein großes Kompliment, dich diesem Thema so intensiv zu widmen. Ich glaube, je mehr wir darüber sprechen, desto mehr entsteht die Awareness und auch diese innere Bereitschaft, sich dort einzulassen. Denn wir Menschen sind sehr stark sozialisiert. Schwäche gehört nicht zu unseren größten Stärken. Und insofern ist das auch eines der ganz großen vulnerablen Themen, nämlich die psychische Gesundheit. Ich will aber mal ganz disruptiv kurz an das Thema rangehen. Unser Gehirn, wie wir hier sitzen, ist zu 100% identisch mit dem der Menschen in der Steinzeit. Das heißt, wenn man weiß, dass Stress im Gehirn verarbeitet wird und die Welt eine gänzlich andere ist als damals in der Steinzeit, verstehen wir auch, dass wir heute für diese Geschwindigkeit, für diese Menge an Informationsflut eigentlich nicht gemacht sind. Und wir, die wir Digitalisierung natürlich auch vorantreiben und dort natürlich auch einen ganz großen Benefit sehen, sind uns gleichzeitig bewusst, dass auch die digitale Welt natürlich auch dazu führt, dass wir eben oftmals mehr Ressourcen verbrauchen, als wir dem Körper zurückgeben können. Diese Erkenntnis aus der Neurowissenschaft wissend ist uns auch bewusst und auch wissend, dass wir viele Prägungen und Muster in uns haben über die Erziehung, über unsere Sozialisierung, wie schon gerade erwähnt, ist eben Veränderung das Schwierigste, dem wir gegenüberstehen. Ihr alle wisst, was für euch gut wäre. Ich muss euch nicht erzählen, wie Gesundheit theoretisch funktioniert. Die Frage ist, wie kriegen Menschen Dinge ins Doing? Und das ist das, was wir als Your Prevention uns auf die Fahne geschrieben haben, schon immer, nämlich, dass wir so wissenschaftlich wie möglich, also evidenzbasiert, wie man so schön sagt, auf Basis von harten Daten, die wir im Übrigen auch messen, da kommen wir sicher noch dazu, aber auch sehr nah an der Lebensrealität der Menschen Konzepte entwickelt haben, die skalierbar sind und trotzdem hochpersonalisiert. Denn für jeden von uns ist im Prinzip jetzt was anderes notwendig. Ja, wir können eben nicht sagen, mach doch das mal. Es sind alles so generalisierte Empfehlungen, die richtig sind, aber die nicht funktionieren. Und wenn wir uns an das Thema Mental Health ranwagen, dann brauchen wir dort einen ganz personalisierten Ansatz.
Ihr habt mir im Vorfeld diesen Ansatz mal gezeigt. Ich fasse ihn mal ganz kurz zusammen. Wenn ich Arbeitnehmer bin, mein Arbeitgeber steigt mit euch da ein, bekomme ich die Möglichkeit, einen Fragebogen auszufüllen, aus dem ihr eine ganze Menge rauslesen könnt. In der zweiten Stufe kann ich auch Laboruntersuchungen machen und meines Urins. Und im dritten Schritt gibt es dann noch was mit Devices, was man noch oben drauf packen kann. Jetzt mal ganz einfach gefragt, was würde es mir denn bringen, wenn ich jetzt als Mitarbeiter sowas angeboten bekomme von meinem Arbeitgeber und sage, hey, da mache ich mit, diesen Fragebogen fülle ich aus, vielleicht mache ich auch Pipi in das Röhrchen und guck mal, was dabei rauskommt.
Also einmal muss man klar mal wieder mit Statistik kommen. Wir haben weit über 60% der Menschen geben an, unter Erschöpfung zu leiden. Es gibt McKinsey-Daten. Weltweit berichtet jeder Vierte von Burnout-Symptomatik. Wir haben mehr als 60% Menschen mit chronischen Schmerzen. Mehr als 50% der Menschen leiden unter Schlafproblemen. Wenn wir jetzt überlegen, wie ein glückliches und gesundes Leben funktioniert, dann sind das die Pflöcke, die wir einschlagen müssen. Nämlich wir müssen gut schlafen können, wir müssen gut regenerieren können. Und dazu gibt es viele harte Daten, dass der Verlust der Regeneration ein Vulnerabilitätsfaktor ist. Je schlechter wir schlafen, desto weniger können wir im Alltag vollbringen. Das Dilemma wieder ist, wir sind aber so erzogen, dass wenn wir praktisch nicht mehr aufstehen können, wir eigentlich, unser Kopf uns jeden Morgen sagt, du musst, du sollst. Es gibt keine Wahl. Es war schon immer so. Und die harten Tests sind der ganz große Schlüssel, Menschen zu objektivieren, wie die individuellen Stressanpassungsreaktionen stattgefunden haben. Und zwar im Gehirn, das machen wir über Speichel und Urin im Übrigen, nicht über Blut, weil das bedeutet, man müsste irgendwo Blut abnehmen gehen, aber auch, weil die Speichel- und Urinproben die biologischen Marker sind, die wir messen. Also das ist dort auch wissenschaftlich absolut gesichert. Und wir messen über die Herzratenvariabilität über mehrere Tage eben auch, wie gut schlafen Menschen. Können die überhaupt regenerieren? Und das sehe ich eben in jedem Tag, wenn ich Coachings mache. Der Verlust der Fähigkeit zu regenerieren, das ist eine der ganz großen Bürden auch, der wir heute gegenüberstehen. Das ist übrigens das, was Johannes vorhin auch meinte mit der stillen Pandemie. Menschen gehen ihren Verpflichtungen nach. Im Übrigen, nur 50% der Stressoren sind in der Berufswelt. Die anderen 50, und auch das haben wir über viele Jahre statistisch erfasst, sind im Privaten und Persönlichen. Also es ist nicht alles nur der Job, aber wir müssen alles adressieren, um Menschen eben wieder an den Punkt zu bringen, dass sie sagen, ich will das, was ich mache. Ich habe Lust, das zu tun. Und der Kern ist eben die Balance der Biologie. Und vielleicht ein Satz noch dazu, wenn wir an Veränderungen denken gerade, und da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal dazu, weil wir uns in unserem Konzept natürlich vorrangig erstmal um die High-Risk-Personen kümmern, die 20% übrigens in allen Kollektiven, egal ob in Schulen, bei Studierenden, bei Top-Executives, wir machen viel Top-Executive-Check-Up oder gesamten Kollektiven von Firmen, 20% sind immer im roten Bereich, 15-20%, es variiert ein bisschen. Wir kümmern uns vorrangig um die, denn jemand, der total erschöpft ist, jemand, der total nervös, unruhig ist, unfähig zu entspannen, der wird sich nicht verändern können. Also da funktionieren die Empfehlungen über Lifestyle nicht. Deswegen brauchen wir die Biologie.
Dann steigen wir da mal ganz konkret ein. Ihr habt also es möglich gemacht, dass Mitarbeiter diesen Test machen können. Und ihr findet tatsächlich einige von diesen 20% heraus, die breitreden, die am Limit sind. Praktische Frage, Johannes, wie kriegt ihr denn die Mitarbeiter dazu oder wie kriegen die Unternehmen die Mitarbeiter dazu, das auch wirklich anzunehmen und da mitzumachen?
Genau, also vielleicht zusammengefasst nochmal, Florian hat ja genau diese interventionsgetriebenen Ansätze genannt. Wir haben Assessment, ein umfassendes Assessment, was diese Vulnerabilitätsfaktoren wirklich klar aufdeckt und detailliert auch dann in einem Report darstellt. Und ich würde mal sagen, wir als Bluequist, wir haben ganz viele Assessments am Markt über die letzten 4 Jahre gescreent, weil wir auch ein Partnermodell haben. Ich würde mal sagen, an die 200-300 Assessments, uns werden auch ständig Themen zugespielt, wo gefragt wird, könnt ihr das noch auf eure Plattform bringen oder etc. pp. Am Anfang waren wir recht freudig darüber, alles mal zu machen, aber irgendwann mussten wir einen Filter ansetzen und haben dann auch gesagt, was sind denn die Kriterien, um wirklich was Gutes rauszumessen, und da Psychometrika im Einsatz. Und das ist dieses IST, integraler Stresstest nennt sich das, ist Florians Produkt oder von der Prevention dieses Produkt, ist dann dieses mehrstufige Konzept. Erst hast du ein Assessment, ein barrierefreies, digitales, leichtgängiges Assessment, das kommt über die Plattform. Dann hast du den IST2, ja, wenn du möchtest, kannst du noch Vitaldaten drauflegen über diese Messung, und dann geht's eben mit Coaching weiter. Und wir gehen rein und machen das super barrierefrei in Mitarbeiterprogrammen, Gesundheitsprogrammen, Kulturprogrammen, in den Firmen messbar, idealerweise in Firmen, die sich das Thema auf die Fahne gesetzt haben, wo auch die Führungsebene sagt, wir machen das jetzt, wir wollen unterstützen, und wo dann auch im Endeffekt gleich gesagt wird, wofür wird das gemacht? Dann gibt's eben Programme im Nachgang, die darauf basierend werden, du bekommst Empfehlungen, du bekommst Kurse, Trainings, du bekommst Einladungen zu Möglichkeiten, dich damit zu verbessern persönlich. Und so läuft es, dass dieser niederschwellige Ansatz gewählt wird. Dann fängt man in verschiedenen Bereichen der Firma an, und darüber ist der Einstieg möglich.
Aber lass mich nochmal konkret fragen, gibt es aus eurer Erfahrung gute Maßnahmen, die die Leute motivieren, da auch wirklich mitzumachen, außer der Appell oder das Angebot im Corporate Benefits Portal, wir könnten jetzt diesen Test machen?
Vielleicht anschließend zu deiner Frage, Michael, wie einsichtig sind die Leute, was das Thema angeht? Weil die Statistik ist schockierend.
Dann können wir es zusammen machen. Wie kriegt ihr die Leute, die eigentlich keinen Bock darauf haben, dazu, diese Tests zu machen und sich an dem Programm zu beteiligen?
Also da kann ich einfach schon klar auch aus der Erfahrung berichten, wir werden nie alle erreichen können, leider. Vor allem nicht die, die es besonders brauchen. Und genau das ist das, was ich eingangs gesagt habe, weil es ein Tabuthema ist, weil Menschen sich einfach auch dem nicht aussetzen wollen, dass sie als schwach gelten, dass sie Dinge nicht hinbekommen, dass sie eben eine gewisse Fehlbarkeit haben. Und wir, und das hat Your Prevention, glaube ich, auch als eine der ganz wenigen Firmen da draußen auch mit fest eingebaut, wir haben eine sehr hohe Hürde auch für Coaches bei uns mit an Bord zu kommen. Wir geben einen wertfreien Raum. Also es ist eben so, dass wir nicht erfassen, um zu sagen, das ist gut, das ist schlecht. Bei uns gibt es eigentlich keine Bewertung, sondern wir sagen nur, alles, was du erkennst, ist wichtig, um zu verstehen, was du jetzt brauchst. Und das haben wir heute kaum mehr. Also wenn man mal jetzt, ihr könnt ja selber mal für euch überlegen, wo gibt es noch Freundschaften, Beziehungen, wo man so ehrlich wirklich über genau diese Themen spricht. Ich habe Angst, ich habe Sorgen, bin verzweifelt, ich fühle mich hilflos. Das ist natürlich schon etwas, da kommen wir vielleicht auch noch dazu. Ich meine, wir haben die höchsten Hürden angesetzt, was Datenschutz anbelangt. Nämlich, es ist ein großes Thema, wenn wir digital arbeiten, natürlich auch, wo gehen die Daten hin, wo liegen die Daten? Da kannst du vielleicht auch noch was sagen, dann nachher Johannes dazu. Aber wir haben uns entschieden, dass eben der Daten-Owner immer der Endkunde ist. Das heißt, niemand hat Einsicht in diese Daten, und sie können dann von sich aus eben den nächsten Schritt, das Angebot des One-on-Ones machen. Was bei uns, denke ich, sicherlich auch nochmal eine Rolle spielt, Menschen mit reinzubekommen, ist, wir haben eine sofortige Hilfsoption eigentlich hier. Also dort, wo du lange auf Therapeuten warten musst, wo du eigentlich keinen Termin bekommst und wo eigentlich die Angebote auch völlig unklar sind, was man jetzt braucht, haben wir nach dem Assessment sozusagen einen Streamline-Prozess, wo du direkt jemand buchen kannst und sofort eben auch mit einem sehr ausgewählten Experten ins Gespräch kommst. Aber ich gebe euch recht, das ist eine der großen Aufgaben, und ich glaube, vielleicht bemühen wir uns gemeinsam mal Gedanken zu machen, wie kann man Menschen eben in diesem Thema auch motivieren. Ein Fakt, Menschen in Bewegung zu bringen, sind natürlich schon objektive Daten, aber dazu müssen sie diese natürlich auch erstmal erfassen.
Aber erstmal muss man das Angebot machen, da würde ich Paul mal dazu holen. Das, was ihr schildert, klingt total cool, aber es klingt auch verdammt teuer. Paul, du warst 48 Jahre CFO, du bist jetzt Unternehmer. Du sprichst viel mit HR-Verantwortlichen jetzt als Headhunter. Die Fehlzeiten, die kann jeder ausrechnen, wie viel Profit es die Firma kostet. Ist trotzdem eine Investitionsbereitschaft vorhanden?
Also 48 Jahre CFO würde bedeuten, ich habe in der Steinzeit angefangen, Michael. Ja. Das ist nicht ganz zutreffend, aber ich bin erleichtert, weil mein Gehirn noch steinzeitmäßig vielleicht unterwegs ist. Also ich habe bei amerikanischen Firmen gearbeitet, Nike, Dell, Pepsi Cola. Und sie haben angefangen, in der Zeit, als ich da war, das Thema Human Capital wirklich hoch zu priorisieren. Michael Dell hat zweimal im Jahr die Frage gestellt, Tell Dell. Das wurde sehr ernst genommen bei den Amerikanern damals. Aber ich glaube, das ist mittlerweile, was ihr gerade geschildert habt, Florian und Johannes, das ist ja ein echtes Thema geworden. Und da ich selbst selbstständig bin und ich kümmere mich um mein eigenes Team und das macht mir einen riesen Spaß, aber ich weiß nicht, inwieweit die CEOs oder die CHROs sich um diese Thema kümmern. Johannes, das kannst du besser schildern.
Oder Budget haben.
Ja, Budget haben. Die Notwendigkeit ist gar keine Frage. Ja, es gibt so viele unhappy people. Ja, und ihr habt Digitalisierung angesprochen, ihr habt AI noch nicht angesprochen, da haben die Leute Angst davor, was das für ein Potenzial hat, ja. Und die Erwartungshaltung jetzt an alle CFOs ist, keine zusätzlichen Leute einstellen, sondern Leute entlassen. Und diese These, dass die Jobs, die wegfallen durch Digitalisierung, neu entstehen für andere Bereiche, halte ich für Quatsch. Es werden einige entstehen, aber nicht alle. Ich weiß nicht, wie die Firmen damit umgehen.
Johannes, berichte doch mal, wie gehen die damit um und auch was müssten sie eigentlich bereit sein zu budgetieren, wenn man so ein Programm startet?
Also ich kann so ein bisschen auch ausholen hier, nicht zu viel, weil wir haben uns in Zeit drauf gucken müssen, aber das Schöne ist ja, wir als Firma und Plattform, wir haben zwischenzeitlich auch schon einen recht hohen Nutzerstamm weltweit und einige Kunden. Ich rede von Zehntausenden von Usern, die auf dem System sind und Daten erheben über das System. Und das Schöne ist, ja, wir erheben ja nicht nur Gesundheitsdaten, sondern wir erheben eigentlich Performance-Metriken, die die Firma braucht bei den Mitarbeitenden, um Entscheidungen für Investitionen treffen zu können. Trainingsinvestitionen, Upskilling-Investitionen, Reshifting-Investitionen und mit dem, sag ich mal, Twist halt noch, dass wir aber auch den Menschen im Mittelpunkt stellen, weil wir immer sagen, wir arbeiten mit euch zusammen, ja, wir geben euch diese Daten, wir wollen aber auch, dass jeder Einzelne dann Empfehlungen bekommt und Unterstützung bekommt in dem Job, den er gerade tut, sich in der Rolle weiterzuentwickeln. Und deswegen, der größte Stamm auch unserer User und Firmen interessiert sich gerade noch nicht für das Thema Gesundheit aus einer Budgeting- und strategischen Sicht, weil davor noch mal ganz viel anderes kommt. Skill-Matrix in Ordnung bekommen, Upskilling-Initiativen weltweit standardisieren, verstehen, sind die Kompetenzen richtig ausgeprägt für die nächsten 10 Jahre in unserem Unternehmen? Und dann oft ist das Thema dann Gesundheit kommt danach. Das weiß Florian auch. Wir gehen auch genau in die Firmen rein und adressieren das Thema Gesundheit, weil Prevention sagt, nur in einem gesunden Körper und gesunden Geist kannst du auch gesunde Performance bringen. Das heißt, wenn du zwar als Firma weißt, welche Kompetenzen habe ich eigentlich und brauche ich und dann trainiere ich die, soll ich ja trotzdem sicherstellen, dass da auch Leute sitzen, die das machen können, was sie tun sollen. Also das ist, es kommt, passt immer zusammen, aber es passt noch nicht so in die Agenda vieler Chief X Officer. 80% unserer User, also übergerechnet auf die Firmen, die wir haben, beschäftigen sich noch nicht mit dem Thema. 20% kann man sagen, ja, das sind dann die Themen, die wir strategisch mit Your Prevention gemeinsam bearbeiten und es auch wachsen lassen wollen und gerade tun. Und in den Kollektiven, in diesen 20%, die Belegschaften, erreichen wir maximal 30-40% der Menschen in Unternehmen, in den Kollektiven, die wir dann angehen. Und den Rest erreichen wir aufgrund eben der Themen, die Florian genannt hat, aktuell noch nicht, Vorbehalte etc. pp. Das heißt, da gibt es noch viel zu tun, aber man muss das Thema, wenn man ganzheitlich denken will, mitdenken und mitadressieren.
Wenn die Unternehmen dessen bewusst wären, wie viel Geld sie hiermit sparen könnten, zum Beispiel bei Krankheitspotenzen, dann kaufen sie das sofort. Also es ist für mich keine Budgetfrage. Es ist halt derjenige, der entscheidet, muss natürlich ein eher progressiverer Denker sein als vielleicht old school, ja. Aber ich sehe da ein Riesenpotenzial, dass Johannes insbesondere Bluequist und Florian dein Geschäftsmodell richtig, richtig zu skalieren. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, Michael weiß das ganz genau. Ich war 2022 3 Monate totally fucking burned out. Ja, ich kam nicht aus dem Bett. Nichts hat mich interessiert. Ich kenne das. Und ich habe dann mein Leben danach umgestellt, indem ich mein Handy nicht mehr ins Schlafzimmer bringe. Zum Beispiel, ich schalte das aus. Das sind Kleinigkeiten und ich schätze auch mein Leben anders und arbeite eigentlich viel produktiver, ja, weil ich viel mehr Spaß habe momentan. Aber das Thema, ich kenne so viele Leute, die depressiv sind, die tun mir echt leid in der heutigen Gesellschaft, auch bedingt durch Corona, durch die Kriege etc. etc. Also eure Thema war noch nie so relevant wie heute, noch nie so relevant.
Ja, ich will noch mal gerade da harte Zahlen auch dahinter bringen, Paul, und es ist toll, was du sagst, weil ich meine, es gibt diese Zahlen. Also lass uns mal eine Zahl erstmal in den Raum stellen, das ist der Absentismus. Das sind die Menschen, die tatsächlich weg sind vom Job. Dazu gibt es Zahlen, kann man niedrige Durchschnittswerte nehmen. Wir reden da im Jahr beim Unternehmen in der Regel pro Mitarbeitenden von roughly 8.000, 10.000 Euro pro Mitarbeitenden. Ja, und wenn man jetzt überlegt, wie hoch die Fehlzahlen sind, ich habe Unternehmen, da reden wir von abartig hohen zweistelligen Prozentzahlen von Absenzen, dann rechnet man das mal hoch. So, das ist jetzt mal die harten Facts. Jetzt kommt aber das, was dahinter ist. GM hat ja vor vielen Jahrzehnten schon angefangen, Präsentismus zu beziffern. Nämlich, du bist beim Job, aber du konzentrierst dich nicht, du hörst nicht richtig zu, du machst Fehler, du bist im Multitasking, du kannst nicht fokussieren, du kannst dich nicht konzentrieren, du prokrastinierst, all die Themen kennen wir. Der Absentismus kostet nur 1/3 von dem, was der Präsentismus kostet. Also wenn wir das oben drauf rechnen, sind wir roughly bei 40.000 Euro pro Mitarbeitenden pro Jahr. Wenn man jetzt das Modell, was wir uns ausgedacht haben, und da erzähle ich auch gleich nochmal eine ergänzende Information dazu, mal ausrollt, dann sind wir da unter 1% der Kosten pro Mitarbeitenden im Vergleich zu dem, was eigentlich die Krankheitskosten heute schon sind. Auch wenn der Präsentismus nicht ganz sauber zu erfassen ist, aber wie gesagt, GM hat eine große Studie dazu gemacht. Was wir gemacht haben, ist, wir haben gesagt, na okay, wir wissen das, wir können nicht allen diese ganzen Tests ausrollen, das verstehe ich schon. Was machen wir? Wir gehen einfach rein und dafür ist halt einfach auch die Kooperation mit BlueQuest einfach sensationell, weil wir haben ein voll skalierungsfähiges System mit dem Fragebogen. Und der Fragebogen, dafür haben wir sehr, sehr viel Wissenschaft gemacht, der ist sehr treffsicher. Ich weiß, Fragebögen, das klingt immer so wie, ah, da hängt davon ab, wie gut du ihn beantwortest. Stimmt, aber wir haben eine sehr hohe Trefferquote von Vulnerabilität. Also wir unterscheiden allein in dem Fragebogen zwischen highly vulnerable und low, no, medium risk. Und die highly vulnerable, das sind genau die, die die Kosten eigentlich verursachen. Das heißt, wir adressieren eigentlich die Maßnahmen erstmal nur auf diejenigen, die im ganz roten Bereich sind. Natürlich haben wir viele Offerings für alle, weil wir wollen auch die, die gesund sind, natürlich gesund halten und begleiten und die sollen begeistert sein und performen. Aber wenn man das alleine mal rechnet, ist die Rechnung klipp und klar. Und trotzdem reicht es nicht aus. Und Paul, da würde ich einfach nochmal gerne auch deine Meinung dazu hören. Es reicht trotzdem nicht aus, oftmals zu überzeugen, weil die Zahlen gibt es. Also die sind nicht neu. Und die Kosten für Krankheit zahlen die Unternehmen jedes Jahr.
Ja, du, es überrascht mich nicht. Das Problem ist so groß. It's too big to manage. Ich glaube, viele haben Angst davor. Und ich meine, hier übernimmt ein Manager in einem Unternehmen noch mehr Verantwortung als früher, im Sinne von, weil ich weiß es selbst, wenn Mitarbeiter krank sind, dann denke ich, ach, das ist natürlich nicht gut, ja. Ich meine, jetzt eine ganz pragmatische Frage. Wie ist das dann mit Datenschutz?
Die hätte ich auch gefragt. Diese Vulnerablen, die richtig viel kosten, das Unternehmen kriegt ja nicht mit, wer die sind, wenn ihr die rausfindet.
Natürlich nicht.
Erstmal, um das auch klar vorwegzustellen, wir als BlueQuest, wir müssen DSGVO, GDPR generell in Deutschland umsetzen. Da kommen wir gar nicht drum rum. Wir erheben Daten, die gehen bis in den sensibelsten Datenkategorieraum, der sozusagen definiert ist. Und die Gesundheitsdaten fallen immer per se in den höchst schützenswertesten Datentopf.
Dann stimmt unsere These, dass der Chef oder der Vorstand erfährt nicht, wo die sozusagen vulnerablen Personen sind und die müssen selber dran arbeiten.
Also erstmal, alles läuft in Deutschland, alles läuft gekapselt, alles läuft auf separierten Infrastrukturelementen und die Datenzugriffssichtbarkeit ist so gebaut, dass auf diese ganzen Gesundheitsdaten, die wir gerade besprechen, da bekommt kein Manager, keine obere Führungskraft jemals ein 1:1 und nicht mal ein 1:5 oder so Zugriff drauf. Das wird immer so gekapselt, dass nur die Person selbst das sieht, Empfehlungen bekommt und dann das Kollektiv sozusagen so aggregiert wird, hoch auf Teilungsleiterebene oder eben auch Bereichsebene oder Country-Ebene, dass man natürlich die Indikationen bekommt, was sind deine grünen und roten und gelben Bereiche und wo musst du besonders investieren in deiner Belegschaft, aber du hast niemals einen Durchgriff auf Einzelpersonen.
Kurze Frage dazu. Wie funktioniert das denn mit Feedback on diese highly vulnerable people? Ist das dann dein Job, Florian?
Ja, genau. Das haben wir alles integriert in die Plattform. Es ist so, also wir haben ein komplettes Feedback integriert. Jemand, der low, no, medium risk ist, ist nie alleine. Wir haben die 30 Jahre Erfahrung, die wir haben, durch die großen Projekte in Konzernen, haben wir da schon mit reingebaut. Das heißt, die Themen, und das ist immer personalisiert, die Themen, die bei ihm rauskommen, die Empfehlung kriegt er. Übungen, Wissenschaft dazu, kleine Nuggets, damit er einfach auch animiert ist zu sagen, hey, ich bleib dabei, ich habe da einen Blick drauf. Bei den Highly Vulnerable ist es so, dass die direkt Zugang kriegen zu einem One-on-One. Das ist im Paket immer mit drin. Das habe ich ja vorhin gemeint, so dieser niedrigschwelligste Zugang zu Professionals und Immediate Help ist ja gerade bei Depressionen, gerade bei auch, ich habe immer wieder welche mit Self-Harm-Risk. Vergesst nicht, wir hatten letztes Jahr in Deutschland 2023 über 10.000 Suizide. Zunehmende Zahl wieder. Wir werden dem nicht gerecht. Wir erfassen es nicht, wir gucken weg. Und jetzt muss man eins sagen, wir haben einen großen Vorzug, wir sind eine medizinische Institution, weil wir auch eben aus der Labormedizin kommen. Das heißt, wir sind natürlich eh alle unter der medizinischen Schweigepflicht. Und das macht es natürlich dann auch leichter, dort zu sagen, okay, das sind wirklich Professionals, da wende ich mich hin. Und wir beauftragen dann im Gespräch, wenn wir sozusagen mit der highly vulnerable Person sprechen, beauftragen wir oder auch nicht, das entscheidet immer der User, den IST Level 2, also Labor- und Herzratenvariabilität. Und dann findet daraufhin auch das Coaching online statt, wo wir den Einzelnen betreuen. Das findet alles außerhalb des Unternehmens statt. Aber das Unternehmen zahlt praktisch einen Betrag für dieses Programm. Das ist vorher definiert. Also wir haben ein Gesamtkollektiv, angenommen 100 Leute. Wir gehen davon aus, dass 15% highly vulnerable sind. Die 15% kriegen den gesamten IST plus Coaching. Und wenn man den Gesamtpreis jetzt wieder umlegt auf Preis pro Mitarbeitenden, dann ist das wirklich eine relativ geringe Summe im Vergleich zu dem, was heute pro Mitarbeitenden schon bezahlt wird durch Krankheit.
ihr seid nicht der Bottleneck. Die Entscheidungsträger sind die Bottlenecks.
Absolut. Also wir haben Projekte gemacht mit ein paar tausend Leuten und also das funktioniert. Das ist bei uns gar kein Problem, weil ich habe genug Personen, die ich mit an Bord holen kann, weil wir ausbilden permanent. Aber es könnten viel mehr sich auf diesen Weg begeben, natürlich. Und die Entscheidungszyklen sind lang.
Überrascht mich. Auf Makroebene reden wir über Human Capital, Measuring Human Capital Effectiveness. Wenn ich an Bluequist denke, dann denke ich an Measuring Human Capital Effectiveness. Johannes, du machst das jetzt einige Jahre. Wie ist die Akzeptanz jetzt am Markt von Kunden, das ernst zu nehmen?
Wenn du dir die most recent Publikationen von McKinsey und Boston Consulting Group und allen anschaust, dann ist das Thema People Analytics, also Messung von Metriken zur Verbesserung des Human Capital, ist bei über 70-80% der Chief HR Officer und Co. angekommen und Teil der strategischen Agenda für die nächsten 3 Jahre.
Bei McKinsey-Kunden oder BCG-Kunden oder Markt?
Markt. Es werden ja Umfragen durchgeführt. Da werden im Endeffekt nicht nur die Kunden eingeladen, sondern da werden ganze Kollektive von Führungskräften in verschiedenen Industrien gefragt, Stichprobengrößen von vierstelligen Managern, um dann ein repräsentatives Bild herbeizuführen. Das merken wir auch in den Ausschreibungen, auf die wir eingeladen werden. Und da geht es ganz oft um, wir müssen jetzt mal unsere Führungskräfte-Metrikmessung auf ein System bringen. Wir brauchen diese Metriken. Wir müssen unsere gesamte Kompetenzlandschaft, über 5000 Leute, müssen wir jetzt messen und verstehen. Wir brauchen dazu ein einheitliches System, um unsere Kompetenzprofile in das System reinzubringen und dann über die gesamte Belegschaft in 16 Sprachen in 100 Ländern zu messen. So, und das merken wir, da zieht auch unser Geschäft gerade an. Wir arbeiten zwischenzeitlich mit Produktionsmittelständlern und Großkunden, Insurance-Mittelständlern und Großkunden, Banken zusammen und bauen das aus. Das heißt, unsere Stichprobe, die wir als Firma haben, ist super angestiegen. Und sie ist auch signifikant, unser Sales-Channel ist signifikant angestiegen mit ähnlichen Aufwänden, also in der Akquisition, ist signifikant im zweistelligen Bereich angestiegen, verglichen mit noch von vor 2 Jahren. Das heißt, wir sehen jetzt einen Anstieg der Investition. Die Investitionsbereitschaft steigt gerade wieder. Und dieses Thema datengetriebenes Mitarbeitermanagement kann man auch People Analytics nennen, ist nur nicht ganz so gern gehört in Deutschland, steigt auch an. Aber klar ist, das Thema Daten liegt auf der Agenda der strategischen Entscheider, 100%.
Und gibt es da, Johannes, so eher ein Kundentypus? Sind das eher DAX-Unternehmen oder hängt es vom Entscheidungsträger ab, welcher Typ da ist?
Unsere Kundenset besteht zum größten Teil aus Firmen, die bereits datenorientiert arbeiten. Also die bereits ihr Businessmodell zu einem starken Grad auf Datennutzung aufbauen. Ich habe ja schon gerade gesagt, Produktionsfirmen, die datenorientiert arbeiten, Versicherungen arbeiten datenorientiert, Pharmaunternehmen arbeiten datenorientiert. Überall dort, wo das bereits, sage ich mal, instrumentalisiert, Governance ist und bereits Teil des Businessmodells ist, ist das Verständnis für unser System deutlich größer.
Mich würde interessieren, Johannes und Florian, wie denn die Unternehmen die Daten am Ende anfordern von euch? Es gibt ja die allerhöchst aggregierte Ebene, wo sie einfach nur company-wide messen kann, an wie hoch ist der Anteil meiner Vulnerablen und so weiter. Und dann kann ich das abheften. Es geht wahrscheinlich deutlich tiefer runter, dass man vielleicht sogar feststellen kann, in welchen Regionen, an welchen Standorten, in welchen Teams ist die Quote besonders hoch. A, erste Frage, wie tief kann man das transparent machen für das Management? Ja, bis auf welche Ebene? Und B, was wollen denn eigentlich eure Kunden? Sind die bereit, so tief reinzugehen, dass sie wirklich die Hotspots identifizieren wollen?
Also in der Gesundheit ist der Trend dazu, sie wollen gar nichts davon wissen. Muss man ganz klar sagen, weil sie einfach Sorge haben und ich finde es auch okay, weil sie Sorge haben, dass sie sich in Daten reinbewegen, die sie eigentlich als Arbeitgeber gar nicht wissen wollen und sollen, auch wenn es aggregiert ist und auch wenn es anonymisiert ist. Denn du kannst ja immer Rückschlüsse ziehen über Führung und Führungsstil. Spannenderweise, eins unserer ersten Projekte, das wir gemacht haben vor vielen Jahren, da war das so, da haben wir tatsächlich, und das ist auch eine Antwort auf deine Frage, da haben wir gesagt, okay, wir brauchen mindestens 25 Teilnehmende, anonymisiert, um dann keine Rückschlüsse ziehen zu können. Aber wenn du natürlich nach Segmenten oder nach Arbeitsbereichen natürlich teilst, kannst du natürlich immer Rückschlüsse zum Beispiel auf eine Führungskraft ziehen. Ja, also wenn du einen Bereich hast, wo besonders viel Stress auftritt, weißt du ganz genau, das liegt meistens auch am Führungsstil. Da würden ja dann auch entsprechende Maßnahmen greifen müssen. Ja, du kannst nicht sagen, okay, gucke ich weg, habe ich zwar gesehen, aber ist mir egal, sondern du musst am Ende ja natürlich handeln. Bei euch, glaube ich, Johannes, sieht es anders aus.
Bei uns sieht es anders aus. Der Traum jedes Managers ist, ein Dashboard zu haben, ein Cockpit, auf dem ich alles sehen kann und immer die Frage stellen kann und bis auf alles runtergehen kann. So, vor allem außerhalb des deutschen Sprachraums. Wir arbeiten noch mit internationalen Firmen zusammen. Wir haben integriert in unser System umfassende Dashboarding-Software, die sich automatisch anreichert, teilautomatisch, gewissermaßen auch automatisch anreichert mit den ganzen Daten. Sobald wir noch die Unternehmensstruktur haben, bekommen wir die zum Beispiel aus SAP oder wir bekommen die als Datenexport aus dem Single Sign-On-System. Das heißt, wir kriegen die ganzen Unternehmenshierarchien, die Mitarbeiter und können das im Endeffekt dann in dieses Dashboard mit reinbringen. Das ist aber hochabhängig, möchte ich auch sagen, weil ich mir jetzt niemanden verprellen möchte, von der Betriebsvereinbarung, von der Zustimmungsfähigkeit der Mitarbeiter, vom Datenschutzniveau. Unser System ist natürlich flexibel, weil wir haben eine Software-as-a-Service-Plattform für die gesamte umfassende Lösung gebaut. Das heißt, manche Firmen gehen bis auf Teamebene runter. Unser Ansatz ist es, wir gehen nie auf Einzelpersonenebene in der aggregierten. Da hatten wir schon so einige starke Diskussionen und auch das muss man immer gesamtheitlich abklären mit am besten einer zentralen Stelle im Unternehmen. Aber wir selber wollen nie Durchgriff auf eine Person geben. Wir sagen auch immer so mindestens 5, wenn es um zum Beispiel Talentdaten geht. Außer bei der Gesundheit, da machen wir das ganz anders, wie schon gesagt. Ich fand es ganz gut. Florian, du hast Führungskräfte gesagt, Rückschluss auf Führungskräfte. Wie ist denn aus deiner Erfahrung der Umgang mit dem Thema Führungskräfte Einfluss auf die Performance und Gesundheit in deinem Unternehmen gewesen? Wie stark wurde der Faktor Führungskraft als Einflussfaktor für Gesundheit und Performance gewertet in deiner Erfahrung? Weil du warst ja bei Pepsi, Cola und Co.
Ich bin natürlich heutzutage nicht mehr so nah dran bei Pepsi oder Nike oder Dell. Damals war es nicht so wissenschaftlich, wie was ihr jetzt macht, weit davon entfernt, ja. Aber der Manager würde schon gemessen an die Motivation von seinem Team. Ja, also es kam schon raus, ist das ein guter Manager oder durchschnittlicher Manager oder ein Top-Manager? Das war schon ein Ergebnis und das ist dann in mein Performance Appraisal eingebaut worden und analysiert worden von meinem Chef, was ich auch ganz vernünftig fand. Aber eure BlueQuest Tool und Florian, eure Tool, das sind so mächtig, so viel Potenzial, aber die Bremse ist immer noch die Entscheidungsträger. Ich bin überrascht, dass du sagst 70%, Johannes, laut Bericht von McKinsey oder BCG, 70% von Unternehmen interessieren sich für die People Analytics. Das ist ein Riesenfortschritt. Ich könnte dir einen Rat geben oder euch beiden. Fahrt auch noch nach Wolfsburg. Da gibt es eine Firma, die momentan große Schwierigkeiten haben. Und frag mal nach ihren Krankheitstagen in Wolfsburg. Ich kann dir die Antwort schon geben. Aber das Thema Motivation, große Firmen, wird nicht richtig angegangen. Deswegen die 70% hört sich für mich sehr, sehr hoch an, Johannes. Das überrascht mich jetzt sehr.
Ich habe noch eine Abschlussrunde. Ich würde von euch gerne nacheinander Folgendes wissen. Was wäre aus eurer Sicht der wichtigste Faktor, der diesem Thema, diesem System zum Durchbruch verhelfen würde, dass sie wirklich flächendeckend angewandt werden und ihren Nutzen verbreiten können? Johannes, fang du mal an.
Also ich glaube, der Podcast heute ist der Durchbruch.
Also der wichtigste Faktor ist, ich gucke jetzt mal auf den systemischen Ansatz der Governance-Struktur, die wir haben, wäre gewisse steuerliche oder sonstige Vorteile, die Unternehmen haben können, dadurch, wenn sie das Thema ernst nehmen und einführen in der Organisation. Der Anreiz muss geschaffen werden aus einer übergreifenden Instanz, aus meiner Sicht, dass sich das aus der klassischen Unternehmensführung einfach lohnt, das einzusetzen. Ich werde jetzt hier nicht politisch werden oder sonstiges, aber wenn wir das erreichen, dass der Ansatz stärker incentiviert wird, dann wäre das schon ein Riesending, weil dann könnte es in der gesamten Systemsicht, versicherungstechnisch etc. pp., könnte es wirklich den Unternehmen vereinfacht werden und einen Anreiz schaffen, dass es einfach Teil der klassischen Unternehmensführung wird. Und dafür sind eben Anreize finanzieller Natur leider Gottes immer noch oft die besten in unserem aktuellen System.
Gerne würde ich mich anschließen, wenn es okay ist, Paul.
Ja, ja.
Denn es geht nahtlos da dran. Also wenn der Anreiz finanziell gegeben ist, dann will ich einfach nur sagen, Menschen vertraut darauf, dass es heute eben harte Daten gibt, die Dinge zu messen und euch nachhaltig wirklich zu helfen. Und wir sind ein bisschen kaputt durch diesen Begriff BGM, betriebliches Gesundheitsmanagement, wo seit Jahren Low-Level-Angebote gemacht werden von Äpfeln über irgendwelche Yoga-Bewegungskurse. Ich will das gar nicht in Abrede stellen, aber es wird diesem Problem absolut nicht gerecht. Und ich will eben sagen, die Lebenswelten heute, Arbeit und Beruf, die sind so verschmolzen, dass eben die Fürsorgepflicht auch von Arbeitgebern nichts ist, wo man Angst haben muss, vorausgesetzt alle Datenschutzrichtlinien werden eingehalten, sondern wo man profitieren sollte von. Denn die Auswirkungen sind ja auch fürs private Leben eklatant. Wenn wir bedenken, dass es uns hilft, besser mit anderen Menschen umzugehen, Dinge genießen zu können, im Urlaub nicht 3 Wochen zu brauchen, bis man entspannt ist und dann schon wieder zurückfahren muss, sondern dass man im Moment einfach das Leben wieder genießen kann, sein, happy sein kann. Und dass natürlich mit den harten Daten auch eine sofortige Hilfe da ist, also dass man eben nicht verzagen muss und das in seinem Rucksack lässt, sondern dass man sich traut zu öffnen und dass dort eben auch wirklich eine nachhaltige Veränderung für jeden Menschen möglich ist, egal wie schlecht es ihm oder ihr geht.
Ich finde, das Thema muss sehr groß aufgehängt werden, auch auf politischer Ebene. Weil wenn ich höre, das war ein 0,8% Wachstum was verloren geht durch Krankheit. Ja? 0,8%. Da würde Herr, wie heißt unser Wirtschaftsminister? Herr
Habeck.
Das könnte für ihn super interessant sein. Ich glaube auch, ich weiß, er wird viel kritisiert für sein Heizgesetz, aber vom Typ her könnte ich mir vorstellen, dass so ein Thema für ihn sehr spannend wäre und vor allen Dingen für die deutsche Wirtschaft. Wir gerade bedarf noch Wachstum und die Krankheitstagen. Habt ihr einen Vergleich mit anderen Ländern?
Wir liegen deutlich höher. Vor allem seit Corona ist die Schere aufgegangen. Bei den anderen hat es sich weitgehend wieder normalisiert. Bei uns ist es auf dem Peak-Niveau geblieben.
Das überrascht mich wiederum gar nicht, weil in Deutschland die Kultur, die DNA, ist eine sehr schwarz-weiß Denkweise. Und wenn es um Grauzonen geht, ich kenne das aus meiner amerikanischen Zeit, ich bin ja selbst in Irland aufgewachsen, da gibt es Probleme in Deutschland. Und das untermauert auch, dass das Thema in Deutschland viel akuter ist als woanders. Ich habe das gemerkt, vor jetzt zum Beispiel eine Woche in Irland, in meiner Heimat. Da sind die Leute tief und entspannt. Ja, es geht denen wirtschaftlich auch mittlerweile ganz gut. Aber die Einstellung, das merkst du in den Kneipen. Everything's gonna be all right. Let's have a pint. Ja. Wir brauchen mehr davon in Deutschland.
Ich würde zum Schluss noch eine Zahl von Paulo einordnen. Ich glaube, das ist die stärkste Botschaft, die wir heute bringen können. Dieses 0,8% Delta, die wir letztes Jahr gesehen haben, zwischen dem, was wir hätten wachsen können und was wir wirklich gewachsen sind oder geschrumpft tatsächlich. Das bezieht sich nicht darauf, was passiert wäre, wenn alle Leute gesund wären, alle Leute jeden Tag zur Arbeit gekommen wären. Das ist nur das Delta zwischen dem, wo wir in der Vergangenheit waren vor Corona und dem, wo wir jetzt sind. Das heißt, wenn wir nur auf die historisch normalen Ausfallraten zurückkommen würden, stressbedingter Krankheiten, Atemwegserkrankungen, dann wären wir letztes Jahr um 0,5% gewachsen. Und es war sicherlich kein Paradies, was wir vor 2019 hatten, im Sinne von Betriebsgesundheit, Human Capital und sowas. Also brutal viel Potenzial. Wir könnten noch tagelang weiterreden, bis einer von uns in Burnout geht und ihr dann wieder ein neues Geschäft generieren könnt. Ich bedanke mich bei euch. Es war ein cooler Austausch. Ich glaube, es waren noch eine ganze Menge Appelle dahinter. Und wir können nur hoffen, dass es vielleicht beim einen oder anderen einen Impuls gesetzt hat, sich dieses Thema mal anzunehmen. Danke euch drei.
Danke auch dir.
Vielen Dank.
Das war's für heute bei People Equation. Wir hoffen, es hat euch gefallen und den einen oder anderen Impuls gegeben. Ich poste mal die Kontaktdaten von Florian und von Johannes in die Shownotes. Ich glaube, jeder von euch, der Lust hat, sich mal zum Thema Human Capital auszutauschen oder über das Programm lernen will oder einfach mal gucken will, was geht, ist herzlich eingeladen, die beiden oder einen von den beiden anzufunken. Ich habe das Gefühl, das könnte sich lohnen, auch im Sinne eurer Teammitglieder und eurer Mitarbeiter. Das war's für heute. Wir verabschieden uns von euch. Die TPE-Crew heute war Paul, Johannes, Florian und Michael. Bis zum nächsten Mal bei The People Equation. Macht's gut. Und vor allem bleibt gesund. Auf bald.